Neulich in Aventurien, ein DSA-Fan-Podcast. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Folge Neulich in Aventurien. Hallo Juli.
Hallöchen.
Und hallo Atta.
Hola.
Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Wir nehmen an unserem üblichen Aufnahmetermin auf, aber haben jetzt unseren Start um eine halbe Stunde nach hinten geschoben. Wir haben schon fast richtig Nacht. Oh, ja, was heißt Nacht?
Ja, es ist ja auch Sommer, es bleibt länger hell.
Ja, ich glaube.
Ja, aber Sommer, ne? Also.
Ja. Aber wir haben uns ein krasses Thema vorgenommen, um das so spät in den Abend reinzuschieben. Und bevor wir damit loslegen, also ihr habt ja draufgeklickt auf dieses Audiowerk hier. Das heißt, ihr habt schon gelesen wahrscheinlich, dass es um Drachen gehen soll. Und möchte direkt mal vorne wegschieben, das ist ja ein Thema. Also das ist wieder so ein typisches DSA-Ding mit ganz viel unwirklicher Lore.
Vor allem, wenn man sich da mal so ein bisschen durch die DSA-Geschichte liest, merkt man halt, dass wahrscheinlich 2 Dutzend AutorInnen irgendwo in die Geschichte ihrer Regionen noch schnell einen Drachen reingeschrieben haben, der da irgendwo gewütet hat. Das heißt, du hast gefühlt, so alle 50 Jahre hat irgendwer irgendwo einen Drachen erschlagen müssen, weil der Probleme gemacht hat.
Ja. Und wir haben natürlich auch die klassischen Fantasy-Throp des Drachen. Und fragen uns jetzt, ich würde mal sagen, damit können wir mal reinstarten, ist ein klassischer Fantasy-Drache, so wie man ihn aus vielen Büchern und Filmen kennt, ist das so ein Drache, wie er in DSA vorkommt?
Es ist ja schon die Frage, was ist denn eigentlich ein klassischer Fantasy-Drache? Weil, also es gibt ja
Aragorn.
Zumindest teilweise, die unterscheiden zwischen Drachen und Weibern, quasi haben sie Vorderläufe oder nicht, sind das 6 Extremitäten oder 4? Die könnte man bei DSA anwenden, da sind es tatsächlich Drachen, also 6 Extremitäten. Aber ansonsten sind Drachen ja auch in den unterschiedlichen Sagen und Legenden teilweise völlig unterschiedlich. Und wenn wir dann auch sowas wie so chinesischen Drachen oder sowas einbeziehen, kommen wir bei ganz anderen Wesen an. Mhm.
Aber da wird es ja schon komplexer. Aber so der klassische Drache, würde ich sagen, der Hobbit-Drache, ja, der in seiner Drachenhöhle sitzt, auf seinem Gold hortet und sein Reich sozusagen bewacht. Ne? In D&D gibt es dann ja vielleicht den klassischen Feuerdrachen, den Eisdrachen und die alle haben, also gemein, zumindest der klassische Fantasy-Drache, mit dem ich groß geworden bin, haben dann halt so ihren, also wenn es denn der feindliche Drache ist, ne? Muss man ja auch noch dazu sagen, ihren Goldschatz oder ihren Schatz, den sie halt horten und den irgendeine Heldin, Mensch, Zwerg, was auch immer, aus dem Hort treibt, tötet, jagt, verfolgt, Goldschatz auch.
Das erste Thema eher ja häufig ist dieses, die Jungfrau vor dem Drachen retten, weil in vielen auch Fantasy-Filmen, aber ich glaube auch in einigen Märchen.
Bei der Jungfrau ist sie verschwunden.
Ja, es ist halt oft dieses, quasi auch, dass die dann teilweise als Opfer gebracht werden oder sowas. Ich weiß gar nicht, wo das ursprünglich herstammt. Ich habe jetzt mich nicht so ausführlich mit der Mythologie der Drachen in der Realität beschäftigt. Aber ich glaube, was, glaube ich, schon das Bild von Drachen beherrscht, ist, ich sag mal, echsenartig, also schuppig, möglicherweise auch gespaltene Zunge, feuerspeiend, fliegend, hort. Und wahrscheinlich auch noch in gewissem Sinne intelligent. Würde ich sagen, sind die typischen Eigenschaften, die man so als, glaube ich, die meisten Leute mit Drachen verbinden, wenn sie an Drachen jetzt einfach intuitiv denken müssen. Ohne Kontext.
Ja. Oftmals auch feindlich, aber nicht immer. Also eins meiner Lieblings-Fantasy-Reihen-Bücher sind die Drachenreiter und da sind die Drachen ja nun nicht die Feinde, sondern eben das Gegenteil davon. Das sind ja die quasi die Verbündeten, die Partner, die Verbindung zu den Menschen. Also gibt's auch anders. Aber vom ähnlichen feuerspeiend, fliegend und so weiter und so fort.
Da können wir jetzt mal einen Haken dran machen. Es gibt solche Drachen Aventurien. Es gibt auch andere Drachen, Aber zumindest gibt es diese ganz Klischee-Drachen, sind auf jeden Fall vorhanden.
Also ich erinnere mich noch ganz gern zurück an meine Anfangszeit in DSA. Ich habe das ja schon öfters hier im Podcast erzählt, ne? Der jugendliche Koali, wie er angefangen hat, DSA zu spielen mit so einem DIN A4 Rechenkästchenblatt, wo man einen Dungeon drauf malt und dann guckt man in das Bestienbuch. Oder keine Ahnung, wie das damals hieß, zu DSA 2 Zeiten oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann guckt man da rein und sucht sich halt die stärksten Monster aus, die man seinen Freunden vorsetzen will. Und ich habe eben schon im Vorgespräch dem Atta erzählt, es bei mir war immer ein bestimmter Drache immer dabei, weil ich den total cool fand, nämlich der Lindwurm.
Ja.
Ja, denn den hatte ich immer dabei als Gegner.
Oder?
Und hat ja wahrscheinlich auch einige Spieler in deinen Spielrunden das Leben gekostet.
Oh ja, das war ja Ziel. Das wollte ich ja.
Ja.
Ich musste ja gewinnen als Meister.
Ist auch wirklich
ein Spiel. Ich erinnere mich auch noch an dieses Bestienbuch. Da waren auch verschiedene Drachen drin, was mich damals auch irgendwie ein bisschen irritiert hatte. So, ich dachte so, Drache ist Drache. So, aber dann gab es da halt hohe Drachen und alte Drachen und normale Drachen und kleine Drachen und Braumdrachen und Lindwürmer, ne, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und eine ganz witzige Sache, an die ich mich noch erinnere, war, dass ich glaube, es waren die alten Drachen. Da stand dann in dem Monsterhandbuch, die waren ja immer die Monster aufgelistet so. Und dann stand da alter Drache, wir geben hier keine Werte an, weil wir haben für die Götter ja auch keine Werte angegeben.
Ja, und wenn man sich die innerweltliche Geschichte von DSA angibt, ist das wahrscheinlich auch ein recht treffender Vergleich, weil also du erwartest ja auch jetzt nicht in einem Götterhandbuch Werte für Koa.
Ja, aber da geht's halt auch schon los mit dem, was Drachen in DSA ja wirklich von dem klassischen Fantasy-Drachen unterscheidet. Also der ganze Drachenmythos, die ganze Drachengeschichte, vielen Persönlichkeiten, allein die Drachenarten mit den wahren Drachen und niederen Drachen. Und also wenn man so erstmal von Drachen hört, dann begegnet man ja recht selten so einfach mal einem, außer da so ein Tatzelwurm oder irgendwie sowas, ne?
Oder man oder weiß nicht, dass man einem begegnet ist. Das ist auch noch so ein Ding, ne?
Ja, also sie kommen jetzt nicht so oft vor in Aventurien. Also man kann jetzt nicht in jedem Berg oder um jede Ecke einen Drachen finden, ne? Das meinte ich. Aber wenn man dann so sich ein bisschen damit anfängt zu beschäftigen, dann merkt man, wie viel zur Hölle verdammt viel Geschichte dahinter hängt und wie man plötzlich so bei, ja, im zweiten, dritten Zeitalter der aventurischen Geschichte anfängt zu recherchieren und sich denkt, ach du Grüne, weil das ist ein Thema, das wow, das ist so wie irgendwie so, ne? Also, wenn man da einmal reintritt, dann hört das gar nicht mehr auf. Und das, finde ich, ist ein riesen, riesen Unterschied zu einem klassischen Fantasy-Drachen oder auch, ich kenne mich jetzt in D&D nicht so viel aus, aber das, was ich so dargelesen habe, ja, man hat da irgendeinen klassischen Fantasy-Drachen, der irgendwie so ein bisschen Vorgeschichte hat, was er da tut, was er da macht und ich weiß es nicht, ob es da auch so eine mächtig große Geschichte gibt zu Drachen, wie es in Aventurien ist, vor allem mit eben auch der Verbindung zu der ganzen Götterwelt und zu Alvaran.
Aber wir haben jetzt ja ganz viele Begriffe schon in den Raum geschmissen. Vielleicht sollten wir einmal zumindest die Grundbegriffe einmal ordnen. Wir hatten gerade schon die Entscheidung, das ist, glaube ich, für den aktuellen Durchschnittsaventurier, Durchschnittsaventurierin die wichtigste Frage, wenn Drachen überhaupt eine wichtige Frage sind. Die meisten merken, dass sie relativ selten über Drachen stolpern. Zwischen die Unterscheidung zwischen wahre Drachen und niedere Drachen. Kann einfach nicht sagen, was die beiden unterscheidet? Sonst kann ich das.
Ja, also wahre Drachen sind von Intelligenz und mit Zaubermacht gesegnet und sie sind groß.
Ja, genau. Das habe ich mich auch so notiert. Wobei das halt, also man ist da auch großzügig. Also Zum Beispiel ersetzen Tatzelwürmer Intelligenz durch Boshaftigkeit, aber zählen trotzdem. Also die Begriffe werden schon groß eingeordnet, aber genau. Das und niedere Drachen fehlt mindestens eine der drei Eigenschaften bis zu allen drei.
Es gibt sogar niedere Drachen, die intelligent sind und über Zaubermacht verfügen, aber denen es an Größe fehlt, weshalb sie eben nicht zu den wahren Drachen zählen.
Ja. Eigentlich sollen die es auch mit den Zwergen gut verstehen. Weil ich glaube, das ist auch wichtig für die so das aventurische Weltverständnis. Drachen sind in Aventurien prinzipiell immer magisch. Also die meisten Drachen sind auch magiefähig in unterschiedlichen Maßstäben, aber zum Beispiel die Flugfähigkeit aller Drachen basiert auf Magie. Selbst bei den Drachen, die sogar eigentlich fähig wären zu fliegen, wie zum Beispiel die Baumdrachen, deren Schwingen groß genug wären, dass sie sich in die Lüfte schwingen könnten. Aber warum auch? Also wenn man mit Magie fliegen kann, warum sich die Mühe machen?
So der klassische Fuchur, ne? Der auch keine Flügel hat, aber trotzdem.
Ja.
Also ist die unendliche Geschichte. Ja. Vielleicht spielt auch noch Alter so ein bisschen mit rein zwischen in der Unterscheidung. Weil die niederen Drachen irgendwie eine jüngere Erscheinung sind in der Geschichte und die wahreren Drachen eher das Potenzial besitzen, schon ziemlich, ziemlich, ziemlich lange auf Dere zu wandern, wenn überhaupt.
Ja, weil ich das eher quasi auf die Art als auf den einzelnen Drachen. Also es gibt sicherlich auch junge Kaiserdrachen oder junge Perldrachen, die zu den wahren Drachen zählen. Aber die Arten an sich sind, glaube ich, schon, dass man sagen kann, die wahren Drachen sind zuerst entstanden und mit der Zeit kamen auch irgendwann mehr niedere Drachen hinzu. Das hat so ein bisschen auch, weil, also das ist auch so ein bisschen so eine Schöpfungspyramide, die sich da abbaut.
Ja, und die Drachen hatten ja auch mal ihr eigenes Zeitalter auf Dere. Ne? Also so
Teil
die
anderen geschubten.
Ja, aber ich meine, das dritte Zeitalter ist auch das Zeitalter der Drachen gewesen. Ne?
Ach so, ja, okay, aber ja, da wurden sie ja gestochen.
Ja, genau. Und ja, wisst ihr was über die Schöpfung der Drachen im dritten Zeitalter?
Also im Kern, nach dem zweiten Zeitalter und dem großen Konflikt mit also anderen Wesenheiten haben die Unsterblichen in Dere, das, was wir heute als primär als Gottheiten bezeichnen, aber halt so ein bisschen weiter in der Begrifflichkeit, also auch Titanen und so weiter, die großen Drachen, wieder ein neuer Name-Dropping, das ist aber hier jetzt einfach alle Drachen, die damals geschaffen wurden, sind die großen Drachen, als ihre StatthalterInnen erschaffen, die Dere bewahren und beschützen sollten im Namen der Gottheiten. Dabei hat sich übrigens herausgestellt,
Herrschen nicht vergessen, denn das ist, ich finde gerade Herrschen ist ein wichtiger Begriff im Kopf der Drachen. Ne?
Was aber da sich feststellen lässt, ein Drache muss auf OR enden, sonst ist er kein Drache offensichtlich, also kein großer Drache. Also Aldinor, Branibor, Darador, Farmalor, Fuldigor, Meankor, Naklador, Nuzulgor, Pyrdakor, Tekador, Ulvador, Jalsikor, alle auf OR.
Schafir.
Das haben sie später offensichtlich auch gebrochen. Ja, aber Schafir ist keiner der großen Drachen. Schafir kam viel, viel später. Deswegen, also offensichtlich bei den nächsten Generationen hat man das aufgebrochen, aber bei den ursprünglichen großen Drachen, ich glaube, es müssten auch alle sein, die zumindest bekannt sind, galt OR ist das einzig Mögliche.
Wenn ich mich nicht irre, müssten es 17 sein, die ursprünglich die großen Drachen, die geschaffen wurden, wobei
okay,
einige
dann fehlen mir 5.
Weg sind.
Ja, es kann sein, dass ich alle Namen hatte.
Noch 5 weitere. Ich habe jetzt auch nicht gerade alle Namen parat. Ich habe sie mir nämlich nicht aufgeschrieben.
Ja.
Das Einzige, was ich mir aufgeschrieben ist, welche noch übrig sind von den Ohrdrachen, also von den großen Drachen, die jetzt noch übrig sind.
Weniger.
2, 3, 4, 5, 6 habe ich hier.
Ja, das hat sich auch nicht. Aber vielleicht, um jetzt nicht zu sehr in der Geschichte herzuspringen. Die großen Drachen haben dann, klar, die kleinere Abbilder von sich erschaffen. Unter anderem das, was wir heute als wahre Drachen kennen. Und die Mantrakimen, das wäre die Kontext, wären das Drachenblütige. Und im DSA-Kontext eigentlich auch. Das sind quasi drachenähnliche Humanoide, die eben den Kontakt zu den humanoiden Völkern, also Menschen, Elfen, Zwerge, gab es, glaube ich, zu der Zeit schon. Bei Orks bin ich gerade schon nicht mehr sicher, wann die alle erschaffen wurden. Kontakt erhalten sollen, weil den Drachen schon aufgefallen ist, dass es für sie so oft schwer ist, was ich verstehen kann, wenn ein riesiger, großer Drache vor mir landen würde, würde ich wahrscheinlich auch das Weite suchen und mich nicht mit dem intensiv austauschen.
Ja, aber es ist schon interessant. Das ist wie so eine Machtpyramide, ja. Wir haben die unsterblichen Entitäten, Gottheiten, die dann die Drachen erschaffen zum Schützen und Herrschen auf Dere, weil sie sich selbst ja nach dem zweiten Zeitalter ja dann zurückziehen nach Alvaran, und die sind da die Drachen, die wiederum sich sowohl, ja, sowas wie eine Art Armee erschaffen mit den
die Zwistigkeiten müssen ja ausgetragen werden, ne?
Genau, und gleichzeitig aber auch andere kleinere Drachen, sage ich jetzt mal, kleinere, also die sind ja nicht klein, aber kleinere Drachen, damit sie eben präsent zeigen auf deren und selbst aber auch da so darüber herrschen. Und es ist schon interessant, so diese Pyramide, die sich so nach unten hin erstreckt.
Es ist, kam mir beim Lesen auch so ein bisschen danach vor, dass es gab ja immer schon dieses Trennende zwischen diesen unsterblichen Wesenheiten, die wir heute ja meistens mit Göttern bezeichnen, und halt den Sterblichen, so dass man immer irgendwie ein Bindeglied brauchte. Also es gibt ja, außer den Drachen, gibt es ja noch irgendwie andere Bindegliedwesen, die dann irgendwie wann erschaffen werden. Aber die Drachen waren eben auch ein Mittel zum Zweck, um halt dieses Herrschertum oder dieses mit den Sterblichen irgendwie sich auseinandersetzen, dann dargestellt haben. Wenn ich richtig bin, hatte auch jeder seinen eigenen zugeordneten Drachen, ne? Jedes göttliche Wesen.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob jeder Unsterbliche, weil es sind ja auch manchmal, wechseln die Zugehörigkeiten ja auch. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass jeder Drache einen zugehörigen Bereich oder eine zugehörige Aufgabe hatte, woraus sich ja dann quasi die Herrschaftsgebiete ableiten sollten. Man muss sich auch klar machen, im dritten Zeitalter war deren nicht der Kontinent, den wir heute kennen, sondern bestand hauptsächlich aus Eis, aus Vulkanen, also war auch ein ziemlich unwirtliches Land mit so vereinzelten grünen Flecken, wo Leben existieren konnte. Das heißt, es war eine ganz andere Herrschaft, was natürlich auch die Drachen nicht aufgehalten hat, sich trotzdem darum zu bekriegen, wer was beherrscht.
Ja.
Aber
und
also.
Und die Drachen natürlich dann irgendwann auch anfangen, so ihre eigenen Vorstellungen von dem zu haben, wie sich denn Dere zu entwickeln hat, und natürlich auch anfangen, nach Macht zu streben, die Pyramide herhoch zu klettern, vielleicht auch nach Alvaran einzuziehen, als eigene Gottheit eventuell oder so.
Und sich sogar selbst unabhängig der Götter hinzustellen teilweise.
Ja, sich selbst auch als Gottheit verehren lassen, das ist ja das große Thema, wenn wir über den Drachen Pyrdakor reden zum Beispiel.
Aber da springen wir jetzt schon ganz ordentlich in der Zeit, weil wir springen gerade ungefähr vom 3.
ins
9. Zeitalter. Ja. Weil ich glaube, was erstmal einschneidend ist für ganz Aventurien, aber auch besonders für die Drachen, ist Mardas Frevel. Da selbst
vorher, wobei der jetzt eigentlich nur kurz erwähnenswert sei, denn das ist halt auch typisch. Also es ist ja nicht so, dass die Drachen dann einfach friedlich nebeneinander lebten und sie dachten so, ja, da sind wir jetzt Herrscher hier, sondern die haben sich natürlich vorher auch ordentlich selbst bekriegt und sich eine auf die Mütze gegeben und sich schon mal so ein bisschen teilweise ausgelöscht, bevor eben mal das Frevel kam. Das war, glaube ich, noch im 3. Zeitalter, ne? Der erste Drachenkrieg. Und dann kam Mardas Frevel, glaube ich. Das kam irgendwie gleichzeitig so, ne?
Ja, aber Mardas Frevel sorgt auf jeden Fall, also.
Wie waren sie nicht?
Weil auch vorher waren Drachen schon magisch, aber gerade dieser hohe Magiegrad, der quasi jetzt ja die heutigen aventurischen Drachen bestimmt, ist wahrscheinlich erst durch Mardas Frevel wirklich entstanden. Und es verändert auch die Aufgabe der Drachen nochmal massiv, weil nach Mardas Frevel kommen die Götter und nehmen ihre großen Drachen, die sie ja extra erschaffen haben, und teilen die in zwei Gruppen. Auch die sind gerade schon gefallen. Mögt ihr einmal die alten Drachen und die hohen Drachen unterscheiden? Sonst kann ich doch selber, weil. Hört ihr mich noch? Bin ich noch
ja.
da?
Ja, ja, ja.
Okay, Entschuldigung, ich war nicht sicher, weil Internet ist hier unten oben auch nicht 100% stabil. Denn quasi die eine Hälfte der Drache sollte weiterhin auf Dere herrschen, hüten, schützen. Der bekannteste davon ist sicherlich Pyrdakor, den wir ja gerade schon erwähnt hatten. Das sind die sogenannten alten Drachen, und die hohen Drachen wurden in die Sphären geholt, um quasi dort dabei zu unterstützen, die Ordnung zu halten. Da ist der bekannteste wahrscheinlich Pharmalor. einer der himmlische Gefährte Rondras und der Vater des Halbgottes Kor ist, wurde, das ist nicht so genau datiert, wann das passiert ist.
Ist das dieser Drache, der sich opfert während der sieben gezeichneten Kampagne?
Das dürfte er nicht sein, weil er hütet, glaube ich, nach wie vor Meliador, das Tor nach Alvaran. Also er ist immer noch in den Sphären.
Ich weiß gar nicht mehr, welcher Drache das dann war. Irgendeiner ganz mächtiger Drache opfert sich ja irgendwie bei Kurkum irgendwo. Naja.
Genau. Also von den alten Drachen, die dann auf Dere verblieben sind, das waren ja 6 ihrer. Auch alle mit Ohr, logischerweise. Nämlich Aldinor, Puldigor, Nosulgor, Pyrdakor, Teklador und Umbrakor. Ja.
Nach wird aber zumindest in meinem Blick darauf so ein bisschen ruhiger um die Drachen. Zumindest als aktive Geschichtsschreiber, die natürlich weiter in der Geschichte eine Rolle spielen. Und ab jetzt ist die Drachengeschichte eigentlich die Geschichte Pyrdakors, würde ich fast sagen. Für die nächsten, naja, ich aus der Sicht der Zeitalter betrachte, bis quasi fast heute. Weil das nächste, was ich mir notiert habe, ist, dass Pyrdakor den Namenlosen im 5. Zeitalter geht, als der sich eben aufschwingt und eben versucht, sich gegen die anderen Götter Macht zu verschaffen und damit so ein bisschen das Zünglein der Waage ist, was die Waage zu kippen gegen den Namenlosen bringt. Und dafür verleiht man Pyrdakor die Macht über alle 6 Elemente, was vorher halt eben aufgeteilt war unter den Drachen, was ihn aber auch so ein bisschen zu einem der, wahrscheinlich zum mächtigsten der alten Drachen macht. Da sind wir immer noch im 5. Zeitalter, also weit vor der heutigen Zeit, aber es ist so die Grundlage dessen, was Pyrdakors Geschichte dann quasi auch diktiert, dass er schon da sehr stark eben nach Macht und nach Herrschaft giert.
Ja.
Ich habe jetzt gerade nachgeguckt, der Name ist Smadur, der Drache, der sich selbst opfert. In seinem eigenen Drachenfeuer.
Den großen Drachen, weil es ist ein UR und kein OR.
Ja.
Also es ist wirklich schön zu merken, sobald es OR ist, kann man hoher Drache oder alter Drache.
Aber es ist auch keine Garantie. Also es gibt auch Drachen mit OR, die, ja, aber es ist auch, also,
aber
ja.
Es ist eine Garantie, wenn es kein OR ist, das ist auf jeden Fall kein alter OR.
Dann hat der Drache auch wahrscheinlich spielbare Wert, weil er quasi nicht eine fast schon gottähnliche Kreatur ist.
Genau.
Weil danach wird es halt relativ ruhig tatsächlich um die Drachen, würde ich sagen.
Pyrdakor war aber tatsächlich so mit der berühmteste Drache. Und Pyrdakor ist mit involviert in den entstandenen, in die ewige Feindschaft zwischen den Zwergen und den Drachen.
Aber ich glaube, die haben wir ausführlich in der Zwergenfolge besprochen. Deswegen habe ich mir nichts dazu aufgeschrieben. Deswegen würde ich euch sonst zur Zwergenfolge verweisen, weil ich glaube, da haben wir die schon mal aufgegriffen zumindest. Was lange her. Falls nicht, macht einen Kommentar, machen wir irgendwann eine Folge über die Drachen- und Zwergenkriege. Oder also die Zwerge haben ja eigentlich gefühlt nur Feindschaften. Zwerge, Elfen, Zwerge, Drachen.
Aber auf jeden Fall ist halt Pyrdakor dann, er gilt ja nicht umsonst als einer der berühmtesten Drachen und als der Drache des Drachenimperiums und der, ja, sogar in manchen Mythen die Schöpfungsordnung der Götter ja ersetzen wollte, sozusagen.
Hat sich auf jeden Fall bereits im 9. und 10. Zeitalter selbst als Gottheit verehren lassen. Da liegen auch ungefähr nämlich diese Beginn dieser Kriege zwischen Drachen und Zwergen.
War Pyrdakor nicht auch dem Namenlosen zugeordnet als Drachen?
Ja.
Bevor
einmal
er dann gegen ihn integriert hat?
Genau. Ja, und später wieder. Weil dann sind wir aus quasi einer globalen Sicht fast schon im heutigen, weil so ungefähr 2300 vor Bosbarans Fall erliegt er erneut dem Namenlosen und er nennt sich zum alleinigen Gott. Also er löst, also er quasi will auch die Herrschaft oder die Verehrung der wahren oder der Gottheit in Alvaran ablösen. Und schwingt sich selbst zum Gott auf, eben unter Einflussungen des Namenlosen. Der hat ja auch, kommt ja auch mit Pandora in Kontakt.
Wobei man jetzt auch mal dazu sagen muss, bevor jetzt die Leute, die sich nicht so auskennen mit der Materie, jetzt irgendwie sofort in Schwarz-Weiß-Denken verfallen. Ganz am Anfang in der Geschichte, in den ersten Zeitaltern, ist dieses Schwarz-Weiß-Denken mit dem Namenlosen noch gar nicht so präsent. Ne? Also ganz am Anfang ist der noch nicht so das ultimative Böse, wie er jetzt gerade in der Lore ist, sondern das entwickelt sich später und Ja, dass die anderen Alvaranier irgendwie ihn dann irgendwann als Sündenbock auserkoren haben und so. Auch da kommt man halt wieder an den Punkt, wer ist jetzt auch für den Fall dieses Gottheit, dieser Gottheit zuständig, ne? Irgendwie ist das sein eigenes Verschulden, ist das Mobbing der anderen? Da kommt man immer daran, je nachdem, wie man fragt, ne? Weil momentan ist der Namenlose ja schon einer der großen Übel in Aventurien, in DSA. Aber das war er nicht immer.
Auch zu dem gibt es, glaube ich, schon sogar eine Doppelfolge. Ich glaube, es war sogar Folge 13. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Wäre auf jeden Fall sehr stimmig gewesen. Also zum Namenlosen als Gottheit. Aber ja, also Pyrdakor und der Namenlose sind schon relativ eng verbunden. Und als Pyrdakor sich eben selber zum alleinigen Gott aufschwingt, wird Pharmalor, einer der hohen Drachen, ausgesandt, um ihn eben eigentlich ja wieder auf die Fahrt zu bringen. Es ging nicht mal darum, ihn irgendwie gefangen zu setzen, zu besiegen oder sowas. Und eigentlich war der Wunsch zu dem Zeitpunkt noch, nordet ihn mal wieder ein, weist ihn auf seinen Platz zurecht. So, er ist mächtig, er ist wichtig, aber ein Level unter dem, was er jetzt gerade anstrebt.
Ja.
Und das ist dann quasi auch die Grundlage für den zweiten großen Drachenkrieg. Ich meine, da muss man sagen, liegt viel Zeit dazwischen. Also wir sind jetzt im 11. Zeitalter. Der erste war im dritten Zeitalter. Das ist, finde ich, okay. Aber genau eben dieser Drachenkrieg, in dem auch also Inseln zerstört werden, ganze Kulturen ausgelöscht werden, was übrigens auch die Drachengeschichte allgemein so ein bisschen begleitet, dass Kulturen und Imperien aus dem Boden gestampft werden und wieder verloren gehen. Und da ruft er unter anderem auch wieder den Namenlosen zu Hilfe. Also ab da ist es schon recht eindeutig, dass sich Pyrdakor zum Namenlosen bezieht und nicht mehr zu den alveranischen Gottheiten.
Obwohl er ihn ja ursprünglich ja hintergangen hat, ne? Um sich ja. eben der Elemente zu sichern.
Ich würde sagen, kann argumentieren, dass Pyrdakor moralisch doch etwas flexibler ist.
Ja, glaube
ich. Ist ein bisschen egoman.
Ja. Ja, er hat das Herrschen in Herrschen und Hüten sehr ernst genommen. Das kann man auf jeden Fall, glaube ich, so festhalten.
Ist der Trump der Drachen?
Aber ich glaube, das ist ihm ein bisschen unrecht. Ich glaube, er ist schon ein bisschen klüger.
Aber er hat einen schönen Beinamen, der so ganz anders klingt, ne? Der golden strahlende Bewahrer. Schrägstrich Herrscher, würde ich dahinter setzen.
Ja, passt ja zu seinem, zu deinem göttlichen Counterpart.
Aber, also, dieser Krieg tobt insgesamt ungefähr 200 Jahre in Aventurien, bis Pharmalor Pyrdakor persönlich stellt, besiegt und seinen Karfunkel nimmt. Und das ist vielleicht ein guter Punkt, um mal das Thema Karfunkel aufzugreifen. Weil ich würde sagen, also, es ist sicherlich nicht, dass DSA das erfunden hat, aber das ist schon was DSA in den Fantasy-Rollenspielen schon etwas auszeichnet, was Drachen angeht.
Ja, Karfunkel ist quasi so, manche bezeichnen das als Drachenseele oder so, Seelenstein irgendwie. Ich würde es irgendwie so als die Essenz des Drachen bezeichnen. Also das sitzt irgendwie im Kopf des Drachen drin, ich glaube im Gehirn sogar irgendwie eingebettet. Und die Drachen sterben auch nicht wirklich. Also wenn sie sterben, kann man den Karfunkel halt noch irgendwie rausholen und dann irgendwas mit dem machen und die Drachen wiederbeleben oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht genau, was man alles mit so einem Karfunkel machen kann. Das Wichtigste, was man wohl auch als Abenteurer mal mitkriegt, ist, dass man mit einem Karfunkel halt auch Macht über Drachen ausüben kann.
Weil im Endeffekt ein Drache erst stirbt, wenn sein Karfunkel vernichtet wird. Bis dahin kann sich theoretisch ein Drache aus diesem Karfunkel, also es ist nicht klar wie, aber theoretisch kann quasi ein Drache aus seinem Karfunkel neu entstehen.
Ja, und ein Drache kann auch ohne seinen Karfunkel, also ohne dass der in seinem Körper ist, weiter existieren, solange der Karfunkel halt noch da ist.
Aber Pyrdakor auf Karfunkel spielt, also das ist etwas, dem man quasi im heutigen Aventurien tatsächlich in gewisser Weise begegnen kann, weil dieses Karfunkel ist namensgebend für die Drachenakademie zu Kunshan. Und hat zum Beispiel auch dem Diamanten-Sultanat seinen Namen gegeben. Beides ist kein Allgemeinwissen Aventurien, das wissen wirklich ganz wenige Eingeweihte. Aber es ist damit eins der, glaube ich, bekanntesten und bedeutendsten magischen Artefakte in Aventurien, was natürlich auch sehr stimmig ist, wenn es das Karfunkel eines der ursprünglichen großen Drachen ist. Und eines, der auch besonders mächtig war im Verlauf seiner Zeit. Aber das heißt, Pyrdakor ist auch nicht endgültig vernichtet. Er ist nur temporär auf ein Karfunkel beschränkt.
Richtig, was auch bedeuten würde nach der aufgestellten Theorie, dass ein Pyderkorner wieder neu entstehen, neuen Körper kriegen kann und dann wieder da wäre und entsprechend an Macht gewinnen könnte. Ja. Die lauernde Gefahr.
Aber Stichwort Gefahr. Ich glaube, man kann nämlich schon sagen, auch wenn Drachen, also eigentlich, wie wir gerade gesprochen haben, Drachen sind ja eigentlich eher eine ordnungsstiftende und es sollte ja eigentlich positiv belegt sein, aber gleichzeitig sind DrachentöterInnen total, also wirklich bedeutend in ihrer mythologischen Rolle für fast alle kulturschaffenden Spezies in Aventurien. Also die einzige bisschen Ausnahme sind Elfen, die durchaus klagen, wenn sie das Lebenslied eines Drachen beenden müssen, weil sie ihre Bedeutung schon anerkennen, aber das geht bei Elfen ja quasi für alle lebenden Kreaturen. Aber also einer der berühmtesten Heiligen der 12 göttlichen Kirchen ist Gerion der Einhändige, der den Riesenlindwurm Abadir erschlug, der ja selber ein Drache war. Also quasi eigentlich ein Wesen aus diesem Ort, dieser Ordnungspyramide, den eigentlich die Götter ins Leben gerufen haben. Und dennoch ist das Erschlagen dieses Drachen offensichtlich ein... Also man könnte auch sagen, die Drachen sind den Göttern so ein bisschen entglitten.
Naja, wie so ziemlich alles, was Leben hat, irgendwie auf deren, ne?
Ja.
Ja, die kochen so ihr eigenes Süppchen inzwischen so. Aber das kann man ja mal festhalten. Also vielleicht nicht alle, also ich glaube, einige Drachen halten schon noch irgendwie an der göttlichen Ordnung fest und die haben halt auch als Werkzeug der Gottheiten halt auch noch Wirkungskraft. Aber ja. Es gibt durchaus dann auch den Drachen, der so wirklich sein eigenes, gerade wenn die nicht ganz oben sind. Also ich glaube, je höher man in der Pyramide hochsteigt, desto eher ist da noch ein bisschen Einfluss der Gottheiten oder so Sachen, die Erinnerung an die guten alten Zeiten, wo ne, die Drachen wirklich noch geherrscht haben. So. Ja, und je weiter man in der Pyramide nach unten geht, desto weiter entfernt man sich eben auch von der Gottheit, würde ich sagen. Ne?
Ja, aber die ganze Geschichte hat sich ja so ein bisschen, finde ich, ja dann gewendet, als Drachen dann ja so, ja ich in Anführungszeichen, an Macht verloren haben. Sie haben ja nicht mehr über die Ehre geherrscht. Und dann als das Zeitalter der Kurzlebigen kam quasi sozusagen, als die Menschen auf den Plan traten und da war ja dann auch der Hass zwischen den Zwergen und dann somit quasi ja regelrechte nicht, also es entwickelten sich ja mehrere Stränge. Forschung über die Drachen, Jagd der Drachen und Drachentöter und eben auch die Jagd auf den Karfunkel ist ja schon was Besonderes, sowas dann zum Beispiel. Ne? Also das ist, ich finde, das nimmt so eine Wendung an, weil man plötzlich ja auch vom Jäger zum Gejagten wird, sozusagen mal übertrieben gesagt.
Mhm. Und da ist dann auch so ein bisschen, also gerade beim Karfunkel, weil es ist halt schon so quasi, je klüger und je mächtiger und je größer ein Drache ist, desto größer ist in der Regel auch sein Karfunkel. Also bei so einem kleinen Baumdrachen, was so, glaube ich, so der Wald- und Wiesendrachen-Aventurien ist, dem auch mal eine nicht allzu hochstufige Heldengruppe begegnen kann. Ich glaube, sogar in dem nicht offiziellen, aber quasi damals so ein bisschen als Einstiegsabenteuer für DSA 5 proklamierten Offenbarung der Himmel, begegnet man ja auch unter einem Baumdrachen. Deren Karfunkel ist halt wirklich nur groß wie ein Sandkorn oder also winzig wirklich und hat dementsprechend auch wenig magisches Potenzial, aber natürlich größer, je mächtiger und je intelligenter in gewisser Weise ein Drache ist. Also je mehr es einem wahren Drachen entspricht, desto größer ist auch das Karfunkel. Dementsprechend gerade die Drachen, mit denen man möglicherweise ein gutes Zusammenleben führen könnte, besonders interessant für DrachenjägerInnen oder für DrachentöterInnen.
Aber daneben gibt es ja neben den Drachenjägern, ich glaube, da gibt es einige. Ne? Ich glaube, einige der Angroschim, da gibt es einige berühmte Angroschim, die als Drachentöter...
Ja, zum Beispiel die Drachenkampfakademie zu Xorlosch. Die ja berühmt sind auch für die, also das ist, ich weiß, DSA 5 ist nicht mehr ganz so groß, aber DSA 4 war dieser quasi vierhändige Führung dieser Riesenpiken, war so ein bisschen so eine Meme-Fähigkeit, weil klar, in der Realität kannst du die nie zur Anwendung bringen, aber irgendwie fand man es immer schon cool. Also diese quasi Spießgespanne heißt es, glaube ich.
Ja.
Aber ja, ich glaube, die Zwerge sind schon die berühmtesten DrachenjägerInnen, weil da eben diese jahrhundertelange und ja, inzwischen zeitalterlange Feindschaft besteht.
Ist vielleicht auch so einer der Gründe, warum die mächtigen, großen, noch lebenden Drachen sich auch so zurückziehen, dass man sie nicht unbedingt jetzt von jetzt auf gleich finden kann. Ne?
Wobei das gar nicht mehr für alle gilt. Weil, also ich dachte mir auch eben, als gefiel, dass die weniger herrschen. Wir haben ja zumindest einen Drachen, der schon sehr aktiv ins Tagesgeschäft der Politik eingreift, in gewisser Weise, mit Schafir, den du ja auch vorhin schon genannt hast, als Drachen, der nicht auf OR endet. Der ist aber auch nur ein harmloser Kaiserdrache. Also quasi nicht ernst zu nehmen unter Drachen.
Nur.
Also die Kaiserdrachen sind schon die größten und mächtigsten Drachen, quasi das Erste, was nach den ursprünglichen alten Drachen kommt, den Großdrachen kommt, sind die Kaiserdrachen. Und Schafir beschützt schon seit über 300 Jahren, also ungefähr 300 Jahren das Horasreich von novatischen Räubern in Kohmblick und hat 1020, also in der aktuellen Spielzeit, so vor 25 Jahren, mit Aldare Firdarion, eine Hohepriesterin der Hesinde, geheiratet und sein Sohn Kardan Varsinian Firdarion herrscht seit 1040 über das Horasreich und damit über eines der größten Reiche in Aventurien, eines der politisch mächtigsten Reiche in Aventurien. Also der greift schon sehr tief ins Tagesgeschehen ein.
Womit man quasi eine, ne, also die, ne, die Firdarion-Dynastie hat dann eine drakonische Legitimation in sich. Wobei, also das Erste, was ich so über ihn gelesen hatte, war, dass er quasi als sympathisch gilt. Also unter den ganzen miesen, bösen, gemeinen, fiesen Drachen ist er quasi noch der sympathischste.
Ich glaube, da hat er durchaus noch Konkurrenten.
Ja?
Ja, Fuldigor, der im ehernen Schwert weilt. Auch einer der alten Drachen, dessen Gegenwart Erleichterung, Wärme und Dankbarkeit schafft bei allen und dem selbst Zwerge, wenn sie ihm begegnen, nicht mit Hass begegnen können, sondern mit Respekt und mit Zuneigung ist das falsche Wort, mit Respekt, was ja für ZwergInnen ja schon ein außergewöhnliches Verhältnis zu einem Drachen darstellt. Aber ja, Schafir ist sicherlich einer der anerkannteren und weniger als Monster betrachteten Drachen in Aventurien. Das, glaube ich, steht außer Frage.
Das ist wahrscheinlich einfach seine Diplomatie das ausmacht, ne? Da er strategisch und diplomatisch vorgeht und nicht zerstörerisch und als Grenzwächter eben Ordnung schafft und nicht das Chaos um sich herum schafft.
Ein kurzer Nachsatz zu Fuldigor, um einfach mal Relationen zur Größe zu schaffen. Auf seinem Rücken wächst eine 1000-jährige Eiche und die scheint ihn nicht groß zu stören. Das spricht dafür, wie gigantisch dieser Drache sein muss, wenn da eben eine 1000-jährige Eiche auf seinem Rücken wächst.
Ja.
Aber pass mal auf, wenn das Holz knapp wird in Aventurien.
Wobei, wenn wir jetzt schon bei den hohen Drachen sind, was sind denn schon 1000 Jahre?
Ja, okay. Aber jetzt eher darum, wie riesig diese Eiche ist und wie gigantisch dieser Drache dann sein muss. Also es ist vielleicht ganz gut, dass er im ehernen Schwert lebt, wo nicht ganz so viele normale Menschen, also normale Kulturschaffende vorbeikommen. Weil ich sage mal so, wenn der landet, das wird einiges an Erschütterung auslösen.
Was ich mich ja immer frage, also gerade bei Schafir, der ja auch irgendwie politisch Einfluss nimmt und ja auch in die Ahnenreihe im Horasreich ja auch integriert ist, also Kinder zeugt mit Menschen, ne? Oder wenn man bestimmte Abenteuer, Vorabenteuer zu G7 hat, wo Drachen vorkommen, die auch ihre Gestalt in menschliche Gestalt ändern können. Die Frage ist halt, wie macht man so eine 1000-jährige Eiche auf seinem Rücken weg, ne?
Also einfach mal kräftig an irgendeinem Berggipfel reiben, dann geht das bestimmt.
Ja.
Weil scheint ja auch, vielleicht mag er die Eiche auch, vielleicht hätten da also...
Ja, vielleicht will er gar nicht als Mensch auftauchen. Ne?
Ja, aber die Frage ist, ob die sich nicht einmal mitverwandelt, weil ich glaube, also wenn sich so ein gigantischer Drache verwandelt, dann ist die Eiche das kleinste Problem. Vielleicht hat er an der Stelle irgendwie so, keine Ahnung, ein Muttermal oder eine Warze oder sowas. Oder halt so ein kleines Ästchen, was aus dem Rücken des Menschen wächst.
Ja. So. Also die Interaktion zwischen Mensch und Drache passiert also auch nicht nur irgendwie so auf klassischer Drachenjäger oder Mensch kommt zum Drachenhort-Geschichte, sondern die Drachen begeben sich schon herunter, in Anführungsstrichen, zu den Menschen. Also bestimmte Drachen zumindest. Und kommunizieren dann auf Augenhöhe.
Es gibt ja auch durchaus, also wenn wir schon ein paar Liedchen eingriffen sind, da müssen wir jetzt zwar ein bisschen zurückgeben, aber mit Xyxyx oder Rassasor haben wir einen Drachen, der eine sehr große Rolle in der gesamten Borberath-Geschichte spielt. Einer der wichtigsten Diener Borberaths und einer der Heptarchen, der den Targunisht-Splitter trug bis zu seiner Vernichtung. Und der auch im Bereich massiven Einfluss ausgeübt hat. Der hat mit Galotta zusammen Werheim zerstört und Gareth verwüstet. Also Drachen, es gibt durchaus immer wieder Drachen, die auch intensiven Einfluss auf die aventurische Geschichte nehmen. Und das ist nicht mal einer der großen Drachen, auch wenn er auf OER endet.
Ja.
Aber wo wir bei Kommunikation sind, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, denn es ist, glaube ich, nicht, die Kommunikation der Drachen ist jetzt nicht nur auf eine verbale Sprache beschränkt. Also das typische, das langsame Reden eines Drachen, das gibt es schon in Aventurien. Aber oftmals ist ja die Kommunikation zum Beispiel auch telepathische Kommunikation oder über Visionenkommunikation oder eben über magische Vermittlung. Was eben nicht nur der typisch langsam sprechende Drache ist.
Allgemein kann man sagen, dass auch die drachische Magie sich sehr stark darin ausdrückt, dass es sehr viel um Kommunikation und Einfluss geht. Also drachische Magie sind jetzt, also man kann natürlich drüber reden, ob der Drachenodem nicht auch magisch ist, aber ein Drache wirft selten einen Feuerball oder einen Flammenstrahl, was ja, glaube ich, so mit die ikonischsten DSA-Zauber sind. Sondern es sind halt hauptsächlich Einflusszauber und viele Drachen, unter anderem eben auch der genannte Fuldigor, kommunizieren quasi in Gedankenbildern, die sie Menschen eingeben. Die auch möglicherweise erst mit der Zeit und mit Abstand ihre Wirkung und ihre Bedeutung entfalten können.
Ja, die Drachen haben ja ihre eigene Sprache auch im Regelwerk mit Drachisch, die nur von magiebegabten Wesenheiten aber auch erlernt werden kann. Glaube ich auch die am schwierigsten zu lernende Sprache im Regelwerk, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Ja. Jede Menge Drachen. Es gibt sogar eine Drachenart, die ist gar nicht natürlich entstanden.
Wer hat die Finger im Spiel?
Ja, wer wohl? Wer hat immer... welche Wesenheit hat denn von Zeit an immer versucht, Leben zu erschaffen? Haben wir eigentlich schon eine Folge darüber gemacht? Nee, ne?
Pardona? Nee.
Müsste eigentlich
ja Pardona da machen.
Ja, genau.
Ja, er steht auf der Liste. Steht in unseren Themenvorschlägen unter anderem. Wobei man ja sagen kann, dass ja so ein gewisser Maß eigentlich doch der normale Schöpfungsweg der Drachen, weil die meisten Drachen wurden ja von älteren Drachengenerationen erschaffen. Die pflanzen sich auch offensichtlich inzwischen irgendwie fort, aber die ursprünglichen Drachen, die großen Drachen wurden erschaffen, die großen Drachen haben die hohen Drachen erschaffen. Waren Drachen, nicht hohen Drachen. Und Pyrdakor hat zusammen mit Orima Pyrdona, beziehungsweise später Pardona erschaffen und ja. Die hat jetzt wieder Drachen erschaffen. Also eigentlich ist es quasi nur ein Step, ein Zwischenschritt, der eingebaut wurde. Und sonst ist der normale gangbare Weg, wie Drachen entstehen.
Ja, wobei diese entstandenen Drachen, diese Gletscherwürmer, ne, die haben auch eine Eigenheit, die anderen Drachen nicht haben, nämlich dass sie vorher, bevor sie ausgewachsen sind, ein Raupenstadium haben, ne, wie so eine Schmetterling.
Und ich meine, die sie erschaffen hat, gelten auch als Drachenchimären, ne?
Ja.
So gibt es ja zum Beispiel die Drachenchimäre, die berühmte, die von Pardona erschaffen wurde, das ist Ostsandra, was eine Chimäre ist und ursprünglich Nachkomme von Pyrdakor, aber die von Pardona erschaffen wurde und eben jetzt nicht ein reiner Drache ist, wie man ihn sich so klassisch vorstellt, sondern besitzt, glaube ich, 6 Hände und ja, noch weitere Fähigkeiten wie Gedankenzauber.
Aber wenn wir jetzt schon quasi der heutigen Zeit Aventuriens sind und sicherlich kann man theoretisch auch mal Schaffir oder als Element Fuldigor irgendwo einbauen. Und was sind denn die Drachen, den Alleric Durchschnittsaventurier oder Alleric Durchschnittsaventurierinnen so über den Weg laufen können? Also vielleicht anders gefragt, ihr Erfahrung mit Drachen als SpielerInnen oder als Spielleitung, außer deinen Lindwürmern, die in jedem Dungeon vorkamen.
Ich habe halt in Staub und Sterne einen Drachen kennengelernt als Spieler. und als Spielleiter auch. Und dann habe ich einen weiteren Vorabenteuer von, ich weiß nicht mehr in welchem Vorabenteuer von der G7 das war, wo man so ein Drachenhorn bekommen hat, wo man einen Drachen rufen konnte, der einen dann irgendwie von A nach B bringt. Ich weiß aber nicht mehr, ich glaube Farmelor oder sowas.
Aber wenn sonst keiner ist.
Ja, es war irgendwie ein richtig krasser Drache, der da irgendwie kommt. Ja.
Ja.
Fuldigur, ich bin mir nicht mehr sicher. Irgendwas mit F. Ich verwechsel die.
So eine Handvoll, ja.
Ich google das gerade mal. Dann redet mal weiter. Ich guck mal nach, wer das war.
Ich würde sagen, haben wir auch vielleicht noch einen Grad niedriger, weil ich glaube, mit der 7 gezeichneten Kampagne und Staub und Stern ist ja quasi als Vorabenteuer Teil davon, sind wir auch schon auf so dem höchsten Epic und Fantasy und Power-Level, was man DSA so erreichen kann.
Also wem man natürlich, ich sag mal, gerne, weil er aber auch als niederer Drache und oftmals vorkommt, ist der Tatzelwurm. Und wenn man natürlich zum Beispiel als Einsteiger in DSA 5 einsteigt und sich denkt, wie fange ich denn damit an? Und dann holt man sich so eine Einsteigerbox, dann steht da schon das Geheimnis des Drachenritters. Also da kommt ja schon in dem Titel ein Drachenritter und ich sag mal sogar ein Drachenreiter quasi vor, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, denn die typischen Drachenreiter in DSA gibt es ja gar nicht. Mal abgesehen davon, dass sich Drachen ja nicht einfach reiten lassen, weil sie jetzt nicht wie Pferde als niedere Wesen anzusehen sind.
Es ist ja auch schon, dass gerade die niederen Drachen eigentlich nicht zu reiten sind, sondern die Drachen, von denen bekannt ist, dass sie geritten werden, sind Lindwürmer, Perldrachen und Westwinddrachen. Und ich glaube, Westwinddrachen gehören zu den niederen, aber sind so im Grenzbereich und Lindwürmer und Perldrachen sind ja beides auf jeden Fall wahre Drachen. Also es ist weit entfernt von einem Reittier. Das sind wirklich kulturschaffende Wesen, die auch weniger geritten werden wie ein Tier, sondern eher eine Art Partnerschaft mit der reitenden Person aufbauen.
So, ich habe es gefunden. Es ist das Abenteuer Seelen der Magier und der Drache ist der Kaiserdrache Faldegorn.
Und es endet auf N, es ist offensichtlich kein großer Drache. Also, ist bei Kaiserdrache auch klar geworden, aber ich finde diese Regel wichtig.
Wir werden da auch noch ein paar Mal drauf hin, damit man es nicht vergisst, weil das natürlich ein...
Ja, das kann dir im Alltag dein Leben retten.
Ja.
Endet auf hoher, sei lieber vorsichtig, könnte über gottgleiche Macht verfügen. Ich sag's mal so. Aber ich weiß nicht, vielleicht kannst du da was zu sagen, Koali, weil ich glaube, du bist ja, also du bist offensichtlich spielst deutlich länger DSA als wir beide. Waren Drachenreiter vor DSA 5 ein Ding? Weil ich kann mich da gerade überhaupt nicht dran erinnern, dass das ernsthaft vorgekommen ist. Andererseits ist es so ein Fantasy-Trope, dass es mich auch nicht überraschen will, wenn es irgendwo schon mal am Rande angeschnitten wurde. Ich habe das Gefühl, in DSA 5 sind die deutlich beliebter geworden, weil zum Beispiel in der Theaterritterkampagne, um da jetzt spoilern zu wollen, kommt ja auch ein Drachenreiter vor.
Also ich weiß, dass in Seelen der Magier das so war, zumindest in unserer Gruppe, dass das so eine krasse Erfahrung war, auf diesem Drachen zu reiten. Also von daher, dass man auf einem Drachen reitet, war da schon in diesem Abenteuer halt schon dabei, aber dann auch nur, um von A nach B zu kommen und nicht irgendwie als in Anführungsstrichen Berufung, ne, als Drachenreiter irgendwie sowas zu sein, ja. Aber sonst fällt mir da auch nicht großartig was ein, weil es eigentlich auch so ein Mächtigkeitsding ist, ne, irgendwie.
Ja.
Aber es gab Drachenreiter schon. Also zum Beispiel eins der bekanntesten, das ist der Korsmalbund. Die eben Perldrachen als Reittiere nutzten. Und die Drakonare, die eben fliegend gegen Dämonenbündler vorgegangen sind. Und die sich als Mitglieder dem alten Drachen Umbrakor verpflichtet fühlten.
Ja, weil die Drakonare sind myranisch. Das ist glaube ich, nochmal ein anderes Ding. Ich glaube, die sind nicht in Aventurien ansässig.
Ja, myranische. Genau,
und
aber der
genau
Korsmalbund eben, ja.
Aber der ist ja DSA 5. Also ich glaube, der ist ja vorher nicht weit geprägt worden. Das ist ja ein wesentlicher Anteil der Theaterritterkampagne. Weil das ist nämlich, glaube ich, also das war nämlich mein Eindruck, dass Drachenreiter schon so ein Ding sind, was in DSA 5 dazugekommen ist und was jetzt immer mal wieder Verwendung findet, eben in der Einstiegsbox und in eine Theaterkampagne, aber nämlich vorher hatte mich das auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Und die Quote ist jetzt ja doch schon deutlich erhöht, wenn man sich die aktuellen Abenteuer anguckt.
Ja, ist
Fall könnt ihr uns auch gerne kommentieren in den Kommentaren,
cool ist, ne?
Wenn ihr Drachenreiter aus DSA 4 und früheren Zeiten schon kennt, die kanonisch und relevant sind. Was ich auch noch Drachen, also ich sag mal, die Drachenarten, die man, glaube ich, so am häufigsten im Alltag, also als, beziehungsweise die man am frühesten in seinem Abenteuerleben begegnen kann, sind Baumdrachen sicherlich. Das sind, glaube ich, die, wo man auch am leichtesten wirklich dieses Thema aufmachen kann. Okay, da ist ein Monster, das verheert die Wälder und das muss jetzt gejagt werden, weil es halt die Bauern gefährdet. Und klar, der macht halt auch, der tut nur sein Ding, das ist halt wie ein Wolf, der jagt. Aber die sind auch relativ gut zu bewältigen. Das glaube ich, war auch noch ein süßer Drache ist, wenn man vielleicht auch mal eben genau mit diesen intelligenten und Kulturschaffen ist vielleicht der falsche Begriff, aber halt dem sehr nahestehenden Drachen umgehen möchte, sind die Taschendrachen. Das sind kleine Drachen, die wirklich, also der Name ist Programm, die passen auch in eine Tasche, aber sind magiefähig und intelligent und können daher durchaus auch als Interaktionspart für Charaktere auftauchen und könnten sogar eine Option sein, wenn man mal als Spielleitung das Gefühl hat, okay, ich spiele mit einer sehr neuen Gruppe, die braucht manchmal so ein bisschen Gedankenanstöße, wenn man halt, also der Taschendrache kann halt nicht viel, dementsprechend kann er im Kampf jetzt nicht alles reißen, aber er kann halt mal hier und da so einen Tipp oder so einen Gedankenanstoß oder so eine provokante Bemerkung einstreuen, die dann gleichzeitig aber ganz schön in dem, also die, ja, die dann eingebettet ist und die man nicht so einfach als Deus Ex Machina Effekt als Spielleitung dann reinwirft. Also schon, aber halt über einen Lautsprecher, über einen, also ja, ihr wisst, was ich sagen möchte.
Ja.
Ja. Also es gibt
eine andere Drachenart, würde mir der Mecha-Drache einfallen, der geht ja in die ähnliche Richtung. Ja.
Wobei der nicht wirklich Mecha-Drache heißt, sondern der hat ja nur den Beinamen Mecha-Drache, weil die Mecha-Drachen quasi ständig was zu bemängeln und zu bemeckern haben. Aber was ist eigentlich, ich komme jetzt nicht auf deren.
Das sind Taschendrachen, das ist dasselbe.
Ach, das sind Taschendrachen.
Taschendrachen, ja. Werden Mecha-Drachen genannt, weil sie eben, aber es ist halt auch, bietet sich ja perfekt an, wenn man als Spieler, also wenn die Gruppe damit auch klarkommt. Das ist jetzt vielleicht uncool, wenn das Leute sind, die eh schon unsicher sind oder sowas, aber dann kann man halt auch wirklich so ein bisschen schnippisch und genervt. Und hat so ein bisschen so leichten Comic-Relief-Charakter. Ich glaube, dafür sind Taschendrachen richtig gut geeignet.
Und man kann sie halt auch klein und niedlich spielen irgendwie.
Ja, eben. Es gibt einen Grund, dass die Gruppe sie nicht tötet, weil sie sind niedlich. Und irgendeiner aus der Gruppe wird sie immer lieb haben. Egal, wie nervig sie sind.
Aber man sollte sie, glaube ich, nicht versuchen als kleine Begleitertierchen an der Seite zu haben. Das sind, glaube ich, so die noch freundlichsten und spielbarsten NPC-Drachen, die man als Verbündete nehmen kann, ne?
Ja, also ich glaube, es ist vor allem halt, das sind die, sagen wir, vom niedrigsten Power-Level befindlichen Drachen, die aber schon intelligent sind. Die also auch für den alltäglichen Heldencharakter sich anbieten, weil viele andere von den Drachen sind halt eben entweder gar nicht intelligent oder halt deutlich gemindert intelligent im Vergleich zu den wahren Drachen. Und ja, deswegen, also ich glaube, das sind so die beiden, wenn ihr mit einer relativ neuen, niedrigleveligen Gruppe spielt und einen Drachen einbauen wollt, der nicht, also der eben auch irgendwie zur Gruppe passt und nicht diese unerreichbare Kreatur ist, was sicherlich auch seinen Reiz haben kann, sind, glaube ich, Baumdrachen, wenn man einen Gegner oder zumindest eine Herausforderung braucht. Man kann ja auch überlegen, ob man den vielleicht umsiedeln kann, weil die meisten Kämpfe mit Drachen entstehen dadurch, dass sich Revierstreitigkeiten ergeben und der Drache halt sein Gebiet schützt. Und eben auf der anderen Seite die Mecha oder die Taschendrachen als die intelligenten Drachen, denen halt ist wirklich, also die sind magiefähig und sind intelligent, aber denen fehlt halt massiv an Größe.
Ja.
Ansonsten spoilen wir nicht zu viel, wenn man den Einsteigerbox-Drachenritter spielt, begegnet man halt auch eben Drachen, aber anders als man das jetzt denkt. Also ich sag mal so, man begegnet erstmals einem Drachenreiter, typisch DSA 5 in dem Fall, würde ich auch sagen. Also das ist so, das vorher nicht gab. Und das stellt sich ja dann doch alles anders dar, als es in Wirklichkeit erstmal aussieht. Genau, aber weiter will ich gar nicht spoilern. Einfach mal das Abenteuer spielen, ist wirklich ganz nett. Kriegt man, glaube ich, auch mittlerweile als einzelnes Abenteuer. Man braucht nicht die komplette Box. Ich meine, das gibt es mittlerweile als eigenes Abenteuer, als Einzelabenteuer. Und da hat man dann ja auch direkt was mit Drachen zu tun. Aber ich habe halt damals in der Annahme gedacht, ja, okay, der Drachenreiter und so. Und dann ja, wurde ich doch eines Besseren belehrt. Und man lernt dann die Drachen eben doch von der typisch aventurischen. Also man lernt ein bisschen was über Drachen, dass es nicht so ist, wovon man zuerst ausgeht, was wir jetzt schon zu Anfang gesagt hatten. Aber so ist das eben in DSA und Aventurien. Das merkt man ja immer wieder, ne? Dass Elfen oder andere Spezies sind. Es ist eben nicht das Typische, wie man es sonst kennt, oftmals.
Ich würde sagen, es gibt auch das Typische, was man sonst kennt, aber DSA versucht schon, also gerade in den neueren Editionen, eben die Tropes aufzubrechen und verschiedene Angebote zu machen, also eine gewisse Vielfalt darzustellen, auch bei den mythischen Wesen. Um die Frage, die ich vorhin gestellt habe, selber mal zu beantworten, weil ich habe eben Offenbarung des Himmels gespielt und den besagten Baumdrachen hat mein Charakter gar nicht getroffen, weil er das Ganze für eine riesige Falle hielt und im Dorf geblieben ist. Deswegen ist der erste Drache, an dem ich, glaube ich, erinnern kann, den ich persönlich in einem Abenteuer begegnet bin, ein Drache in der Theaterritterkampagne, wo ich jetzt auch nicht mehr spoilern möchte, weil es durchaus eine große Kampagne ist, falls noch gespielt werden möchte. Aber ich glaube, das ist meine bisher erste und einzige Begegnung mit einem Drachen in Aventurien, persönlich. Also mein Charakter persönlich. Ich glücklicherweise nicht. Ich will das noch vermeiden in weiterer Zukunft.
Ja.
Bin ich feuerfest.
Wenn wir bei Einstiegsabenteuern sind, fällt mir aus DSA 4 noch die Spielsteinkampagne ein.
Ja, die habe ich auch schon gedacht.
Wo ein Drache vorkommt, dem man begegnen könnte. Ein ziemlich mächtiger Drache sogar.
Ja, aber das ist ja, der ist ja quasi also so ein bisschen so eine Gestalt im Hintergrund der Kampagne. Also ist gar nicht so intensiv. Das, also ja, ich möchte das auch nicht spoilern, weil das wirklich eine wirklich schöne Einstiegskampagne ist. Auch wenn man, muss man jetzt für DSA 5 adaptieren, wenn man in der aktuellen Edition spielt, aber ja, auch da hat man theoretisch Kontakt zu Drachen, aber da sind sie halt eher wirklich in der Rolle, die halt zu diesen mächtigen göttlichen Kreaturen passt.
Ja, oder wenn man im Horasreich spielen möchte, dann gibt es die Arenstein-Kampagne natürlich, ne? Die sich mit dem Karfunkel, glaube ich, sogar eines Drachen beschäftigt, mit dem Arenstein. Außer ich rede jetzt Unsinn. Ich habe die nur als Let's Play irgendwo mal mitgekriegt bei Mischka auf dem Kanal. Und das ist schon ewig her, seit ich die letzte Folge gehört. Aber ich glaube, da kommt irgendwas vor mit einem Karfunkel. Und auf jeden Fall kommen Drachen vor. Wobei man da auch nie bei so Let's Plays, die man guckt, nie weiß, was ist denn Spielleiter eigentlich, was steht eigentlich im Abenteuer.
Ja, wobei, wenn das so ein zentraler Punkt ist, wird es wahrscheinlich ja schon irgendeinen Bezug geben.
Ansonsten, wenn ihr natürlich noch gute Abenteuer, die um und mit Drachen sind, schreibt sie einfach gerne in die Kommentare. Das hören wir immer gerne.
Ohne spoilern zu wollen, die aktuell abgeschlossene Zwergenkampagne dreht sich auch um Drachen und man begegnet Drachen.
Ja,
ich glaube, so viel kann man sagen, ohne es zu arg zu spoilern.
Mal abgesehen davon, dass sowieso Drachen in DSA 5 ja allgemein ein wenig mehr an Präsenz und Bedeutung gewonnen haben. Allein, also wer jetzt, ich sag mal Werbung an der Stelle, wer jetzt ein bisschen sagt, oh, jetzt möchte ich aber jetzt deep in Drachen einsteigen und da gibt es auch ganz nette Schauplätze für Drachen beschrieben und Drachen und alles, was wir hier bequatscht haben, steht da mehr oder weniger auch so drin. Das ist auch, glaube ich, gar nicht so alt. Das Buch ist in DSA 5 rausgekommen und heißt Geschuppte Tyrannen.
Ich glaube,
erst rausgekommen. Ne? Und ich habe, bin mir nicht sicher, aber ich sag mal, wie so ein Komplettbuch mit allen Drachen und der ganzen Drachengeschichte gab es so bis dato nicht, ne? DSA 4 waren sich hier und da und
man muss auch sagen, DSA
5 Flickenteppich, ne?
Der DSA 5 packt das halt gerne in, also macht hier zu allem nochmal ein Unterbuch und ein Unterbuch. Das ist, glaube ich, auch etwas, was in anderen DSA-Editionen einfach gar nicht so umsetzbar gewesen wäre, weil auch die Veröffentlichungsart und so weiter sich mit der Zeit natürlich deutlich geändert hat heute. Also die Dichte und die Differenzierung und so weiter.
Genau. Aber also ich finde es gar nicht so unpraktisch, weil wenn ich zum Beispiel jetzt, ich sag mal, und da kommen wir jetzt auch zu dem Spielbezug. Wenn ich jetzt gerne mehr mit Drachen spielen und was darüber spielen möchte und vielleicht darüber Abenteuer erschaffen möchte, dann reicht es mir, dann brauche ich jetzt nicht 5 Bücher oder 5 verschiedene Abenteuer, um mir die Informationen daraus zu ziehen, sondern ich kaufe mir nur dieses eine, weil ich mich auf Drachen fokussieren oder spezialisieren will. Ne? Und da gibt es ja noch einige andere Bestiarien, sage ich mal, dazu, wo man sich dann so ein bisschen auf die verschiedenen Sachen drauf stürzen und spezialisieren kann. Hat wiederum den Nachteil, möchte ich viele verschiedene haben, hat man so das Gefühl, muss man viele verschiedene Bücher haben. Das ist so ein bisschen der Kritikpunkt, dass die SA5, ich glaube mittlerweile, das größte Sammelsurium an möglich zu kaufenden Büchern hat, oder?
Also ich glaube, das steht völlig außer Frage. Und also
viele Bücher,
die Veröffentlichungsphilosophie von Ulysses, darüber können wir eine ganze eigene Folge machen, aber ich glaube nicht, dass sie so richtig in den Podcast reinpasst.
Nein, soll ja auch nicht jetzt.
Aber
wie gesagt, das hat, ich finde, das hat Vor- und Nachteile eben, ne? Je nachdem, wie man es jetzt betrachtet, von welcher Seite.
Also aus meiner Perspektive betrachtet hat es Vorteile, weil es die Recherche für diesen Podcast erheblich vereinfacht, wenn ich nicht 20 verschiedene Bücher lese. Also man schaut in verschiedene Quellen rein, aber wenn man eine Hauptquelle hat, die halt auf dem aktuellen Lore-Stand ist, ist das schon sehr praktisch.
Genau. Und vor allem, ich fand die Geschichte der Drachen sehr, sehr schön beschrieben, zusammengefasst und gab einen ganz guten Überblick. Und natürlich gibt es noch den, gibt es es überhaupt noch zu kaufen? Diese aventurische Geschichtsbuchchronik, die in die SA4-Zeiten damals rauskam, gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Ne? Also, aber das ist natürlich auch ein Riesenwälzer. Und ja, ansonsten bei Geschichte fällt mir so ein, da haben wir schon mal drauf verwiesen, da können wir, glaube ich, auch noch mal gerne drauf verweisen, auf den Podcast Die Aventurische Geschichtsstunde.
Ja, sehr schöner Podcast.
Genau. Und da kann man sich von Anfang aller, also vom 1., 2., 3., 4. Zeitalter und dann so über die weiteren Jahre vorarbeiten. Ich weiß gar nicht, wo der aktuelle Stand sind, bis wohin sie jetzt gerade gekommen sind, aber es, also wenn man so ein bisschen in aventurische Geschichte was so ein bisschen hören will, dann kann man in den Podcast einsteigen oder sich gezielt einzelne Zeitalter oder Zeitabschnitte eben raushören. Und
ja, die sind leider ein bisschen unstet, was ihre Veröffentlichung angeht. Also mal kommst du hier, kommst du da.
Genau.
Man ist aber mal froh, wenn eine Folge kommt, aber ja, kann auch mal ein paar Monate dauern.
Da kann man auf jeden Fall dann auch was über Drachen.
Ich glaube, du meinst gerade die Historia Aventuria, Aventurica, die Historica. Ist, glaube ich, aktuell nur noch als PDF erhältlich oder auf dem Sekundärmarkt. Und wie wir alle wissen, ist der Sekundärmarkt für DSA sehr.
Den vergessen wir mal, ja.
Ja, den muss man sich leisten wollen.
Ich habe noch, wollte ich dir nicht ins Wort fallen, Juli, deswegen, ich habe noch 2 Abenteuer, die ich noch empfehlen kann, wenn man Drachen begegnen will, beziehungsweise sogar Kampagnen. Die Drachenchronik natürlich. Ne? Wenn man was mit Drachen macht, dann sollte, kann man da auch ordentlich was mit Drachen zu tun haben.
Sagt der Name wahrscheinlich auch schon.
Ja. Und die Sternenträger-Kampagne, wenn man Elfen mag und so, ne, kann man das spielen und da kommt sogar ein OR-Drache vor. Also huhuhu.
Ein OR.
Ein OR-Drache, ja. Das sind ja, die ganz üblen.
Das ist jetzt die neue Kategorie.
Die Drachenchronik stammt aber aus welchen DSA-Zeiten?
DSA 4, glaube ich. Das ist ein DSA 4-Sammelband. Ich weiß nicht, ob es original noch DSA 4 ist.
Genau. Ja, aber wer weiß, vielleicht wird sie auch irgendwann mal für DSA 5.
Na, ich glaube, da würde ich nicht so sehr drauf hoffen, weil die meisten alten Kampagnen, da gibt es dann, also ist das eher Lizenz und AutorInnenrechte und so weiter. Das ist alles meistens sehr komplex. Deswegen, die wenigsten Sachen werden neu aufgelegt. Aber eine Adaption von DSA 4 auf DSA 5 halte ich noch für relativ umsetzbar, wenn man sich so ein bisschen mit DSA 5 Erfahrung hat. Wenn man so eine große Chronik angeht, sollte man vielleicht auch ein bisschen das Spiel kennen. Also ich habe schon einiges an DSA 4 Sachen für DSA 5 adaptiert, das geht eigentlich ganz gut.
Genau. Ansonsten, man nehme einfach, wenn man jetzt doch nichts adaptieren und nichts Altes haben will, dann und doch eine größere Kampagne spielen will, die hast du ja schon empfohlen. Das wäre eben die, fängt glaube ich an mit Ruf des Berges als Kampagne.
Ja.
In DSA 5. Und dann haben wir die Zwerge und die Drachen und eigentlich den aventurischen Klassiker. In dieser Verbindung zumindest.
Ja, prima. Dann haben wir ja ein bisschen Rundumblick über die Drachen jetzt mal gegeben. So.
Ja.
Fällt eine Sache noch ein, eine kurze Sache vielleicht noch an die Spielleiter da draußen. Was würdet ihr denn sagen, wie sollte man denn die Drachen darstellen oder wie sollte man die in seine Kampagnen oder Abenteuer einbauen, damit das irgendwie halbwegs stimmig ist? Wir haben ja schon erwähnt, diese ganzen typischen Fantasy-Drachenthropes, sollte man die nehmen oder sollte man sich irgendwie, also was setzen wir denn unseren Spielleiter-HörerInnen in den Kopf so an einem Bild, woran man sich so langhangeln kann, wenn man Drachen auftauchen lassen will.
Und was ist euer Lieblingsdrache? Egal, ob Drachenart oder individueller Drache. Das finde ich auch spannend. Weil ich glaube, da gibt es schon Leute, die so ihre ganz persönlichen Favoriten haben. Also, das kann auch ganz unterschiedlich sein. Man kann ja auch sagen, ich bin halt großer Hesinde-Fan und dann ist Naklador plötzlich relevant, als Alvaranier Sindes und als Namensgeber des Drakoniterordens. Also indirekter Namensgeber, die sind halt nach Drachen benannt, aber er ist der Grund dafür.
Ja, welches Bild würdest du denn dem Spielleiter in den Kopf setzen wollen, Atta, wenn du sagst, irgendwie hier, ich Drachen.
Schön. Ich dachte, es war eine Frage an die SpielleiterInnen, die uns zuhören.
Auch.
Ich glaube, die Frage ist umgekehrt. Was möchtest du gerade erreichen, dann such dir den passenden Drachen.
Ja.
Also ich finde gerade so Sachen, die ganzen wahren Drachen, sollte man auch entsprechend als mächtige und in den meisten Fällen eben auch wirklich intelligente Kreaturen spielen und auch das Besiegen oder Erschlagen nicht als Ziel setzen, sondern das ist halt quasi, wenn überhaupt, der allerletzte Ausweg, wenn es ein korrumpierter Drache ist oder wenn das in irgendeiner anderen Form nicht anders möglich ist. Aber an sich sind Drachen eigentlich Kulturschaffende und sollten auch so behandelt werden und nicht als, sind keine klassischen Monster in dem Sinne, auch wenn sie im Bestiarium auftauchen, aber es tun andere Sachen auch. Und gleichzeitig, wenn man halt Drachen braucht, die wie Monster oder Bestien agieren, gibt es die auch. Also es gibt in DSA so eine große Vielfalt an Drachen, dass man sich quasi immer sagen kann, okay, ich habe hier eine Rolle, die ich füllen muss, dann finde ich dazu einen passenden Drachen, wenn der in meine Geschichte allgemein reinpasst. Aber es gibt eigentlich für jedes Szenario, für jedes Problem den passenden Drachen.
Und Juli, wie würdest du so einen Drachen auftauchen lassen?
Also definitiv auch als intelligentes Wesen. Es sei denn, ich will wirklich ein typisches Monster haben und das ist tatsächlich so einer der ersten Drachen, den ich begegnet bin. Und was mir daraus übrig geblieben ist, ist es ein ungemeiner und unbeschreiblicher Gestank, das wäre der Tatzelwurm. Der tatsächlich zu den Drachen zählt, den ich aber niemals damals so irgendwie drachisch wahrgenommen habe. Und ja, sein Gestank ist mir einfach im Kopf geblieben. Aber wenn ich dann so an den DSA-Drachen denke, mit fliegend und schwingen oder nicht schwingen, dann wäre ich da eher tatsächlich bei Atta und nicht bei einem, ich sag mal, Monster, den dass ich jetzt meinen Spieler einfach vorwerfe, um etwas zu haben, wie so Verbrauchsgegenstände, ich sag mal, Ratten, Wölfe etc. Ne? Also so sehe ich da die Drachen nicht. Es sollte schon irgendwas Besonderes sein. Ne?
Ja, genau, das würde ich halt auch reinstellen. Macht dieses Wesen, den Drachen oder die Drachen, die vorkommen sollen bei euch, zu was Besonderem und macht sie mystisch, macht sie nicht einsehbar, macht sie hinterlistig, es klingt so böse, aber ich würde sagen, bedacht, intelligent, hat er eben gesagt, macht sie zu etwas, wenn sie als Antagonisten auftauchen, wirklich auch als sehr, sehr intelligenten und schwierig zu schlagenden Gegenspieler, es ist eben kein Monster, was man erschlägt, sondern es ist eher eine Naturgewalt. Wenn es jetzt halt ein höherer Drache ist, wenn es irgendwie ein Baumdrache ist, dann ist es auch schon eher ein Monster, was man erschlägt. Der ist noch so in Reichweite für eine Heldengruppe, aber sobald es irgendwie auf härtere, größere Drachen zugeht, dann solltet ihr das eben auch in der Beschreibung so einführen, eben was ich ganz am Anfang des Podcasts gesagt habe, wir haben eben auch keine Werte für Götter angegeben, so. Und manchmal neigen Heldengruppen ja auch dazu, wir machen einfach alles mit dem Schwert und das wird dann nicht so funktionieren. Ne? Was juckt den Drachen denn das Schwert, was auf der Schuppe abprallt?
Ja, vor allem, wenn sie überhaupt die Schuppen kommen, wahrscheinlich eher an so eine Krallenspitze oder so.
Ja. Also ich fand auch, ich kann halt die Kampagne, die Mischka da gespielt hat, kann ich eigentlich ganz gut empfehlen. Da erinnere ich mich daran, es ist schon, wie gesagt, schon was länger her, dass ich das gehört habe, aber die ersten Berührungspunkte mit dem Drachen kamen durch Visionen, kamen dann durch eine magische Berührung mit einem Spielercharakter, der dann irgendwie so einen mentalen Link bekommen hat mit dem Drachen und so die Wesenseindrücke, oder hat er ja auch schon beschrieben, wie Drachen kommunizieren, so mit Visionen, mit Bildern und so. Und das waren so die ersten Eindrücke, die Heldengruppe von dem Drachen bekommen haben, bevor sie überhaupt wussten, dass es sich um Drachen irgendwie handelt. Und dann so langsam aufzubauen und dann dahinter zu kommen, das ist eigentlich ein Drache, ne? Das ist, und dann irgendwie diesen Aha-Moment zu generieren, da steckt sehr, sehr viel Potenzial drin für eure Abenteuerrunde, glaube ich.
Ja, also gerade dieses Auftauchen, ohne dass es eindeutig, ja, wir jagen jetzt einen Drachen, Drachenhort oder etc.
Man kann ja auch so beginnen. Also das wäre ja zum Beispiel so ein Abenteuer, die Idee, die man haben kann, wenn man irgendwie eine Zwergengruppe aus Xorloth spielt oder so. Wir jagen jetzt den Drachen XY. So, dann fängt man ganz klassisch irgendwie an. Man sucht irgendwie Hinweise und eine Schatzkarte, bla bla bla. Und dann, und über die Zeit kommen immer mehr Informationen zusammen und dann irgendwie, ne, man könnte dann nachher irgendwie gucken, will man diesen Drachen überhaupt wirklich bekämpfen, besiegen, kann man das überhaupt? Die Drachenjäger aus Xorloth sind ja jetzt auch, obwohl ihres Grolls ja jetzt auch nicht totale mordlüsterne Idioten, sondern ich hoffe, dass eure Helden immer noch Helden sind und dann auch irgendwie etwas als gut erkennen, wenn es denn gut ist, und nicht nur um des Mordens Auftrag wissen, etwas mal morden, ne? Das ist, glaube ich, nicht DSA-mäßig. Stelle ich mir übrigens irgendwie cool vor. Muss ja auch nicht eine Zwergengruppe sein, aber es könnte ja auch irgendwie eine menschliche Drachenjäger Heldengruppe sein, die dann irgendwie losziehen und dann irgendwie mehr erst während ihrem Auftrag dann irgendwie so die Geschichte des Drachen irgendwie herausfinden, was macht er hier eigentlich in der Region, was hat er für Einfluss, und dann Abgesandten von ihm kontaktiert werden und irgendwie alles so ein bisschen irgendwie herausfinden, was ein Drache eigentlich ist. So, und dann am Ende so sich zu sagen, also als Ziel des Abenteuers dann zu haben, mit dem Drachen, vor dem Drachen zu stehen, mit ihm zu kommunizieren und irgendwie zu sagen, ja, eigentlich wollten wir dich umbringen, aber nee, lass mal.
Geht jetzt nicht. Machen wir nicht.
Ne? Ja. Vielleicht braucht man den Drachen ja auch für irgendwas anderes irgendwie. Bei DSA ist ja auch so, zum Beispiel, wenn ich an Schaf hier auch so irgendwie denke oder auch an andere Drachen, die haben ja auch mal so eine Obhut über bestimmte Landstriche. So. Und sind auch mit bestimmten Landstrichen halt auch verbunden. Und wenn die getötet werden, die Drachen, dann geht es dem Landstrich auch nicht mehr so gut. Weil dann haben sie ihren Schirmherrn verloren. Da ist wieder diese Ordnungsmacht, die wir auch schon gesagt hatten, ne? Die da bei den Drachen immer noch irgendwo mitschwingt. Ja, cool, cool.
Aber
oder wollen wir jetzt Attas Frage noch beantworten, was unsere Lieblingsdrache ist?
Das können auch einfach mal die Zuhörerinnen beantworten und vielleicht kommentieren wir selber später. Also ich muss so zugeben, ich habe keinen wirklichen. Ich mag Mecha-Drachen. Ich finde die lustig, ich finde die süß. Ich mag die, ja. Ich glaube, das wäre die Antwort. Das habe ich doch gegeben.
Können auch nervig sein, ne?
Ja, das kommt doch an. Der Mecha-Drache ist quasi der Schelm-Light.
Ja. Ja, ich bin gespannt, mal zu lesen. Schreibt das wirklich mal irgendwie. Lasst uns wissen, wo eure Abenteuergruppe eine epische Zusammenkunft in der Drachen hatte. Wie ihr so die Reveals in den klassischen Kampagnen irgendwie erfahren habt, wenn ihr das gespielt habt. Passt nur ein bisschen mit Spoilern auf. Macht einen Spoiler-Tag an eure Schreibsel dran. Ich meine, wir haben hier ja auch schon ganz viel gespoilert in diesem Podcast. Aber das kennt ihr ja von uns. Wir spoilern ja reibungslos hier.
Wir waren ja mittlerweile nicht mal teilweise vor den Spoilern.
Also. Die Leute kennen, also wir haben jetzt irgendwie 62 Folgen, wenn man das immer noch nicht begriffen hat, dass wir hier spoilern. Ja. Sorry.
Ja. Im Prinzip haben wir aber auch die Drachen ja nur so angeschnitten, ne? Also man kann ja noch so viel drüber erzählen.
Ja.
Wenn ich so über die möglichen Drachenarten und was es noch so für Drachen gibt, ne? Von den Kaiserdrachen, Perlendrachen, Wespendrachen etc. Das kann man ja wirklich alles nur anschneiden. Da könnte man ja noch ganz viele Podcast-Folgen für zu Einzelsachen machen.
Ja, wenn ihr ein Drachenexperte seid da draußen und ihr hört das jetzt gerade und sagt, boah, ihr habt da voll überhaupt nichts, ne? Und ihr habt überhaupt keinen Durchblick und na, ich weiß das alles viel besser, lasst es uns wissen und wir quatschen nochmal darüber. Dann kannst du hier mit uns zusammen zusammensetzen und dann fragen wir dich aus.
Also ich finde zum Beispiel die Mantrake finde ich halt auch interessant. Das sind ja keine Drachen, das sind ja jetzt die Zwischenspezies, die von den Drachen ja erschaffen wurde. Wir sprachen ja auch ganz kurz, haben wir die angeschnitten. Die fand ich halt so super interessant. Ich weiß nicht, ob schon früher immer von denen die Rede war oder ob das erst in DSA 5 irgendwie dazu kam. Also wenn da geschichtlich jemand was weiß. Und das sind ja so quasi Echsenwesen. Aber die Echsenwesen, die wir so in DSA 5 kennen, sind wiederum, haben gar nichts eigentlich mit den Drachen. Also sind ja keine Drachen. Also das muss man ja auch schon wieder speziell unterscheiden, ne?
Ja, die haben in ihrer Geschichte was mit Pyrdakor zu tun gehabt. Aber welches Volk auf derer hat in ihrer Geschichte nichts mit Pyrdakor zu tun gehabt?
Ja, der zieht sich ja durch einige Zeitalter durch, von daher, ja.
Ich glaube, alle haben mit Pyrdakor zu tun gehabt. Die Zwerge, die Elfen, die Achats, die Orks. Ja. Kann sich keiner rausfinden. Ja, gut. Dann sind wir durch. Haben zumindest ein bisschen was für einen kleinen Überblick euch gegeben, hoffentlich über die Drachen. Falls ihr mehr erfahren wollt, lest euch die Sachen mal selber an. Wir haben ja ein paar Buchtipps gegeben. Und wenn ihr der Experte für Drachen seid, also ich hätte da schon noch ein paar Fragen. Also meldet euch ruhig. Ne? Ja. Und dann hören wir uns hoffentlich nächsten Monat wieder zu einem völlig anderen Thema. Wenn ihr ein Thema habt, lasst es uns wissen. So, ne? Ja. Kommt auch zwischendurch, kommen immer gute Themen.
Ja.
Oder wenn ihr auch mit uns über ein Thema sprechen möchtet.
Das ist immer das Allerbeste. Ja.
Dann haben wir nämlich immer ganz, ganz viele Fragen.
Ja. Ich kann ja auch mal, wenn wir schon mal bei Spoilern gewesen sind, wir wurden angeschrieben und wir sind jetzt international bekannt. Juli, ich
zumindest in Europa, ne?
Ja. Europäisch bekannt, ja. Europäisch vielleicht kommt da können wir in der nächsten Podcast-Folge euch irgendwie dann vielleicht mehr erzählen. Aber wir haben was ganz Cooles, glaube ich. Da ist jemand auf uns zugetreten, eine Kooperation zu machen mit uns. Das war schon sehr lustig. Sehr spaßig. Mal gucken, wie das wird.
Auch trotz ob der Sprachdifferenzen.
Ja, das heißt aber auch, DSA ist nicht nur im deutschen Sprachraum, sondern auch woanders noch ganz gut bekannt.
Ja.
Aber mehr dazu hoffentlich in der nächsten Folge. Auf irgendwas müsst ihr euch ja freuen, wenn nicht über unsere Themen.
Folge dann zu hören, schon mal, wenn wir am Ende sind. Da wollen wir ja nicht zu viel verraten.
Ja. Ja, hast du noch was zu sagen, Atta?
Tschüss. Oh,
das nenne ich ein Wort. Richtig, richtig. Bis bald.
Tschüssi.